Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute zum ersten Weihnachtsfeiertag hören wir als Wort Gottes auf 1. Johannes 2, die Verse 18 bis 25. 1. Johannes 2, die Verse 18 bis 25. Da schreibt der Apostel Johannes: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen ausgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, an Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu. Da ist es natürlich wichtig, möglichst genau zu wissen, wer dieses Kind in der Krippe denn ist. Dabei redet man von diesem Kind in der Krippe heute gar nicht mehr so gern. Und ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, da und dort verschwinden auch die Krippen zunehmend vom öffentlichen Raum. In einer Stadt, ich weiß gerade auswendig gar nicht mehr in welcher, hat man entschlossen, um keinen Anstoß zu erregen bei neu hinzugekommenen, die sich nicht zum Christentum rechnen, die städtische Krippe aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Eine örtliche Kirche hat sich dann gemeldet und hat gesagt, dann stellen wir sie wenigstens bei uns auf. Ja, das Kind in der Krippe, das ist der Stein des Anstoßes. Denn an diesem Kind scheiden sich die Geister. Es ist stattdessen viel komfortabler und weniger anstößig, möglichst allgemein von Gott zu reden. Damit ist nämlich nicht gesagt, welchen Gott man meint. Und an irgendeinen Gott, sei ja auch noch so nebulös, glauben viele. Die Formulierung Gott ist inklusiv, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und inklusiv ist modern. Denn das schließt möglichst alle ein und grenzt niemanden aus. So meint man. Tatsächlich erweist sich eine derartige Inklusion, wörtlich heißt das Einbeziehung oder Einschließung, bei genauerem Hinsehen als das exakte Gegenteil. Denn ein derart allgemeines, inklusives Reden von Gott schließt am Ende alle von der Gemeinschaft mit dem wahren Gott aus und damit auch vom ewigen Leben. Dies bei dieser allgemeinen Vorstellung von Gott belassen. Denn es gibt nun einmal keinen allgemeinen Gott. Es gibt nur einen höchst konkreten Gott. Und ein allgemeines Reden von Gott führt nicht zur konkreten und lebensrettenden Gemeinschaft mit dem einen Gott. Und konkret hat sich dieser eine Gott seit Jahrtausenden immer wieder offenbart. Schon das Alte Testament ist voll von diesen Offenbarungen Gottes in Wort und Tat. Und am letzten und deutlichsten, so sagt es auch der Hebräerbrief, hat er sich offenbart in Jesus Christus, seinem Sohn. In diesem wurde er selbst Mensch. Er kam vom Himmel herab und nahm unsere Schuld auf sich. Diese Wahrheit ist den Menschen, an die der Apostel Johannes hier schreibt, bestens bekannt. Deshalb sagt der Vers 21, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr diese Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Dennoch wird diese Wahrheit heftig bestritten. Es gibt Lügner, versehen, einen Johannesbrief, die gab es damals vor 2000 Jahren auch schon, die diese von Gott offenbarte Wahrheit verfälschen. Sie bestreiten, dass Jesus der von Gott verheißene Messias sei und bestreiten, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes wesensgleich mit dem Vater sei. Seit einiger Zeit bestreiten das nicht nur der Islam, sondern auch etwa die Zeugen Jehovas. Gottes Wort aber sagt, in dieser Lüge offenbart sich der Geist des Antichristen. Denn diese Lüge, leider sind sich da auch die Zeugen Jehovas nicht bewusst, ist ein Zentralangriff auf das Wesen des Christentums, überhaupt des christlichen Glaubens. Kommen wir nachher noch näher drauf. Wer das bestreitet, der leugnet den Vater und den Sohn, ganz logisch. Wer nicht bekennt, wie es der Islam tut, wie es die Zeugen Jehovas tun, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist, der bestreitet und leugnet ja auch, dass Gott der Vater ist. Denn wer keinen Sohn hat, kann logischerweise auch kein Vater sein. Im Islam haben wir diese Behauptung ganz ausdrücklich in den Suren 4, Vers 171, Sure 23, Vers 91, Sure 43, 81. Da wird mit Nachdruck gegen das christliche Bekenntnis betont, dass Allah keinen Sohn hat. Und wenn heute auch in christlichen Kirchen so getan wird, als wäre der Gott der Bibel und der Gott des Koran derselbe Gott, dann offenbaren diese Kirchen damit einen wahrhaft antichristlichen Geist. Genau das sagt unsere heutige Weihnachtsbotschaft, 1. Johannes 2, die gehörten Verse. Dass es sich beim Gott der Christen und beim Gott des Koran nicht um denselben handeln kann, sehen wir an der schlichten Tatsache, dass Christen nicht legitimiert durch das Wort Gottes mit Messern durch die Gegend rennen, um jenen die Kehle durchzuschneiden, die nicht an ihren Gott glauben. Christen laden freundlich und herzlich, aber zugleich in aller inhaltlichen Eindeutigkeit ein, das Ziel des Lebens nicht zu verpassen. Desungeachtet drängt der endzeitliche Geist des Antichristen zur Vermengung. Vor einigen Jahren sorgte das Projekt Haus des Einen in Berlin vor Aufruhr. Habt es vielleicht noch im Kopf, so ungefähr soll es aussehen. Es ist meines Wissens noch nicht gebaut, es ist ein Modell. Aber da sollen alle drei Religionen, christlicher Glaube, Islam und Judentum, unter einem Dach miteinander den einen Gott, deshalb ja auch das Motto, Haus des Einen, anbeten. Dramatisch, dass an diesem Projekt sogar einst fromme Pfarrer mitwirken bzw. es gutheißen. Da sehen wir, wie dieser Geist des Antichristen immer tiefer in die Christenheit hineinsickert und hineindringt. Angeblich soll es dem Weltfrieden dienen, in Wirklichkeit ist es Gotteslästerung im Höchstformat. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt betreibt Franziskus, manche nennen ihn den Papst, in Wirklichkeit ist er eine zutiefst antichristliche Gestalt, den Bau eines inhaltlich entsprechenden Projekts in Abu Dhabi. Auch ein Modell, so soll es aussehen. Interessant, die Hintergründe sind mir noch nicht ganz klar, wieso ausgerechnet Abu Dhabi, dieser Staat, dort an diesem Projekt mitwirkt. Hier soll ein Haus der abrahamitischen Familie gebaut werden, drei im Prinzip identische würfelförmige Gebäude, die wir auf dem Bild sehen, eines für die Muslime, eines für die Juden, eines für die Christen. Und dass die Würfelform dieser Gebäude der Kaaba, der muslimische, nachempfunden ist, ist eigentlich offensichtlich. Und dürfte damit auch eindeutig dokumentieren, welcher Geist das Ganze treibt. Der Geist Christi sicherlich nicht, sondern ein zutiefst satanisch antichristlicher Geist, der hinter dem Ganzen steht. Wir erleben in diesen Vorgängen, wie ganz konkret an einer endzeitlichen und zutiefst antichristlich-satanischen Welteinheitsreligion gezimmert wird. Und man muss betonen, die ist ja nicht nur antichristlich, die ist natürlich genauso antijüdisch und letztlich genauso anti-islamisch. Denn alle drei Religionen und Glaubensrichtungen werden ja in dieser Einheitsreligion gemeinsam platt gemacht und ihres Wahrheitsanspruchs beraubt. Nicht nur das christliche Bekenntnis wird nicht mehr ernst genommen, auch das jüdische Bekenntnis und auch das islamische Bekenntnis wird nicht mehr ernst genommen. Mit Toleranz hat es alles nichts zu tun. Es ist eine zutiefst intolerante Vermengung von Dingen, die nicht zusammengehören und nicht zusammenpassen. Der Urheber, sagt uns Gottes Wort für den heutigen Festtag, solcher Aktionen ist der Geist des Antichristen, der die göttliche Offenbarung in der Heiligen Schrift und ebenso in der Person Jesu Christi leugnet. Letztlich geht es ja um nichts anderes. Da hat Jesus keinen Platz mehr in einem solchen Haus der abrahamitischen Religionen. Da kommt Jesus nicht vor. In einem Haus des einen kann er nicht vorkommen. Und wer die Offenbarung Jesu in der Heiligen Schrift leugnet, der gelangt zur Meinung des englischen Aufklärers John Locke, der sagte, das wahre Wesen Gottes ist der menschlichen Erkenntnis entzogen, folglich ist der Streit darüber müßig. Weil wir also von Gottes Wesen sowieso nichts wissen, können wir darüber auch nichts sagen, brauchen auch darüber nicht zu streiten. Jeder stellt sich Gott so vor, wie er will und kommt dann zur Schlussfolgerung wie Friedrich der Große, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Das ist ein logisches Argument aus der Sicht eines von Gott losgelösten Humanismus. Und es ist nicht ganz falsch, was John Locke sagt, aber nur die halbe Wahrheit. John Locke sagt, das wahre Wesen Gottes ist der menschlichen Erkenntnis entzogen. Damit hat er recht. Der Mensch kann von sich aus aufgrund seiner eigenen Erkenntnisfähigkeit das wahre Wesen Gottes nicht erkennen. Sagt die Bibel auch. Das wahre Wesen Gottes ist tatsächlich der menschlichen Erkenntnis. Betonung liegt auf menschliche Erkenntnis entzogen. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Die zweite Hälfte der Wahrheit kommt, es ist nicht der göttlichen Offenbarung entzogen. Und das übersieht der Herr Locke. Und Gott hat sich offenbart. Zum einen in seinem Wort und schließlich, wir hatten es schon, ein für alle Mal in seinem Sohn Jesus Christus. Da am Kind in der Krippe hat er sein Wesen gezeigt. Da hat er uns erkennen lassen, wer er ist. Er. Wir können zwar auch ohne Jesus und ohne die Bibel schon etwas von Gott wissen, nämlich, dass es einen Schöpfergott geben muss. Das erkennen ja interessanterweise auch nach einer breiten Abkehr, so im 19. Jahrhundert, Darwinismus, Evolutionslehre, erste Entdeckungen der Naturwissenschaft, die weit über manches Althergebrachte vermeintlich oder vielleicht auch punktuell hinausgingen, meinte der Mensch, er könne die ganze Welt wunderbar ohne Gott erklären. Ist da in Wirklichkeit nur noch eine pseudowissenschaftliche These, die im Fernsehen verbreitet wird und von irgendwelchen Volksverdummern? Die wahren Wissenschaftler haben längst alle wiedererkannt, das funktioniert nicht. Die sind alle längst, wirklich wahre Wissenschaftler, sind in ganz breitem Maße längst wieder dabei, in den Werken der Schöpfung den Schöpfer zu erkennen. Gelehrte Köpfe, herausragende Leute, Nobelpreisträger, aller möglichen wissenschaftlichen Sparten, Gehirnforscher, Molekularbiologen, Informatiker, Astrophysiker, sie alle sagen übereinstimmend, ohne einen genialen Schöpfergeist kann das alles unmöglich sein. Und so sagt es Gottes Wort selbst in Römer 1, Vers 20, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand entschuldigen, dass er nichts von Gott gewusst hätte. Kein einziger Mensch, egal wo er auf diesem Globus aufgewachsen ist und ob er jemals auch nur ein einziges Wort der Heiligen Schrift gehört hat oder nicht, wenn er eines Tages vor seinem Schöpfer steht, er hat kein Wort der Entschuldigung. Denn Gott wird ihm sagen, Du hättest nur morgens mal in den Spiegel schauen müssen. Und wenn es keinen Spiegel gibt, ins Wasser des Brunnens oder des Bachs vor deiner Haustür, hättest sehen müssen, ein so wunderbares Geschöpf kommt nicht von selbst zustande. Du hast keine Entschuldigung. Jedem denkenden Menschen muss klar sein, dass es einen Schöpfergott gibt. Deshalb glauben auch bis heute viele Menschen an Gott. Selbst in unserem nachchristlichen Deutschland, ich weiß nicht mehr, wie viel es aktuell sind, vor ein paar Jahren waren es noch über 70%, ich befürchte, die Zahl ist geschrumpft. Aber immer noch glauben relativ viele an irgendeinen Gott. Würden wir aber fragen, und das ist ja unser Thema, wie viel davon an Jesus Christus glauben? Dass er nicht nur vielleicht ein edles Vorbild, sondern der Sohn dieses Schöpfergottes ist. Eins mit dem Vater, der Heiland und Erlöser der Welt, dann sind wir wahrscheinlich eher im einstelligen Prozentbereich. Aber warum sollte das so wichtig sein? Genügt es nicht, dass wir an Gott glauben? Dieser Frage geht Jakobus in seinem Brief nach, der Bruder des Herrn, und fragt: Du glaubst, dass ein einziger Gott ist? Du tust wohl daran. Die Teufel glauben auch und zittern. Jakobus 2,19. Der Glaube an einen lebendigen, heiligen und gerechten Gott ist bei weitem noch kein rettender Glaube. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar ein höchst bedrohlicher Glaube. Und deshalb glauben ja auch viele Menschen viel lieber, dass die Welt durch Zufall entstanden sei, gegen jeden Sinn und Verstand. Aus diesem einen Grund, weil sie den Glauben an Zufall als weitaus weniger bedrohlich empfinden als den Glauben an einen heiligen und gerechten Gott. Denn vor dem Zufall müssen sie sich für ihr Leben eines Tages nicht verantworten. Aber vor dem heiligen und gerechten Gott müssen sie Rechenschaft ablegen für jeden Mist, den sie in ihrem Leben fabriziert haben. Und deshalb glauben viele lieber an den Zufall. Ist bequemer. Denn stellen wir uns vor, da ist ein heiliger und gerechter Gott, der die Sünde hasst, die Lüge, die Lieblosigkeit, die Ungerechtigkeit, zu dem nicht die allerwinzigste Unreinheit passt. Und dann schauen wir uns selbst an, unser Leben, den gestrigen Tag, vielleicht auch nur die paar Stunden vor diesem heutigen Gottesdienst. Und denken wir wirklich, wir passen zu einem solchen heiligen und gerechten Gott? Denken wir wirklich, wir könnten diesem Gott unter die Augen treten und bestehen vor diesem Richter, der selbst unsere verborgensten Gedanken kennt und prüft? Jeder Mensch weiß ganz genau, wenn er auch nur ein ganz kleines bisschen ehrlich zu sich selber ist, das kann nicht funktionieren. Und wer sich deshalb ehrlich als Sünder wahrnimmt und dann zur Erkenntnis kommt, dass da ein lebendiger und heiliger Gott ist, der muss erst einmal von Furcht und Schrecken erfasst werden. Und deshalb sagt die Bibel durchgehend, die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Das ist damit gemeint, dass dem Menschen aufgeht, wer er ist und wer Gott ist. Und dass das beides unmöglich zusammen funktionieren kann. Dann packt den Menschen die Furcht. Wahre Erkenntnis beginnt mit dem Erzittern vor dem heiligen Gott. Diese Erkenntnis ist der wesentliche Ausgangspunkt, um mit dem eigenen Leben in die richtige Spur zu kommen. Der erste Schritt. Denn bei dieser Furcht, bei der erschreckenden Erkenntnis, dass ein lebendiger Gott ist, sollen wir ja nicht stehen bleiben. Das soll uns vielmehr ein Ansporn sein, diesen Gott näher persönlich kennenzulernen, ihn von ganzem Herzen zu suchen. Aber finden können wir ihn dann in der Schöpfung nicht. Da können wir nur sehen, dass er ist, mehr nicht. Durch unseren Glauben können wir bis zum Glauben an den Schöpfer kommen. Nicht mehr. Was dieser Schöpfer mit uns vorhat, mit mir ganz persönlich, wie wir in der Beziehung mit ihm leben und wie wir vor ihm bestehen können, das zeigt uns die Natur nicht. Ohne Jesus können wir zwar erkennen, dass es einen Gott gibt, aber wie wir mit diesem Gott leben können, das erfahren wir nur durch Jesus. Und deshalb scheiden sich an Jesus die Geister. Jesus hat gesagt, wir haben es als Lesung gehört, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Aber er hat auch gesagt, es gibt nur eine einzige Tür zu diesen Wohnungen. Ich bin die Tür, sagt er. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Und deshalb ist die Lehre des Islam, des Koran, genauso verhängnisvoll wie die Lehre der Zeugen Jehovas, denn sie nageln diese Tür zu. Das ist das Problem. Was unser Text sagt, Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer die Tür zum Sohn zugenagelt hat, kommt zum Vater nicht durch, denn der ist die einzige Tür. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wer durch die Tür Jesus Christus geht, der tritt ein in die Gemeinschaft mit Gott. Wer es durch andere Türen versucht, der tritt daneben. Ohne Wenn und Aber, der tritt daneben. Ist nichts, die Verdammnis. Viele Menschen wollen das nicht hören. Sie sagen, es gibt doch viele Wege zu Gott. Denke zurück an meine Vikarszeit, ist schon lange her. Da hatten wir einen Ausbilder, auch irgend so einen Theologen, der erzählte uns, dass ich mit einem Berg. Auf diesen Berg hinauf führen viele Wege. Und die beginnen alle irgendwo ringsum, ganz weit auseinander, je nachdem, wie groß dieses Bergmassiv gerade ist. Aber je weiter sie dem Gipfel kommen, umso mehr nähern sich diese Wege einander an und oben treffen sie sich alle am gleichen Ziel. Und so ist mit den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen auch. Irgendwo führen alle Wege am Schluss zu Gott. Dieser Unfug ist heute schon fast allgemein gut geworden, nicht nur in der Theologie, sondern auch sonst. Dabei ist's logischer Unsinn. Geht nicht. Es gibt keine gleichgültigen Wahrheiten. Mindestens nicht, wenn sie zum jeweiligen Thema anderes und Gegensätzliches sagen. Es gibt entweder eine Wahrheit oder gar keine dann. Ich sage immer wieder, wer so gleichgültig die Dinge redet, macht sie alle miteinander gleichgültig. Gleichgültige Wahrheiten sind am Schluss gleichgültige Wahrheiten, ohne Bedeutung, ohne Belang, irrelevant. Hab mal ein Beispiel überlegt für heute Morgen. Stellt euch vor, ihr fahrt da fröhlich mit eurem Auto und plötzlich tauchen rechts am Straßenrand gleich vier gleichgültige Schilder nebeneinander auf. Eins sagt 30 Kilometer, das zweite 50, das dritte 80 und das vierte 120. Was gilt? Können alle vier Schilder gleichgültig sein? Darf ich jetzt höchstens 30 fahren oder ist es auch noch in Ordnung, wenn ich 120 fahre? Ganz einfaches Beispiel. Wenn Aussagen sich gegenseitig widersprechen, können sie nicht alle gleichgültig sein. Ja? Das ist blanker Unsinn, geht nicht. Und noch viel weniger, wie es in der Straßenverkehrsordnung funktioniert, funktioniert es bei den Ordnungen Gottes. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann hat entweder Jesus recht oder ist ein Lügner. Da gibt es nichts dazwischen. Entweder hat er recht und dann ist der einzige Tür oder ist ein Lügner. Aber wenn Jesus recht hat, dann können nicht Mohammed, Buddha, Konfuzius und wie sie sonst noch alle heißen, auch recht haben. Schließt sich gegenseitig aus. Wenn 30 die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist, dann kann nicht 50, 80 und 120 auch noch erlaubt sein. Das schließt sich gegenseitig aus. Gott ja, aber wozu Jesus? Weil wir nur in Jesus Zugang zum lebendigen Gott finden. Weil wir nur in Jesus Rettung und ewiges Leben haben. Weil nur Jesus die Tür zum Vater ist. Und nur wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Denn Jesus ist der Einzige, der aus der Welt Gottes kommt. Das ist interessant, das hat ja auch kein sonstiger Religionsstifter meines Wissens behauptet. Keiner hat gesagt, ich komme vom Himmel. Ich komme vom Thronsaal Gottes und berichte euch authentisch unmittelbar von den Dingen, die sich dort ereignen, was dort beschlossen ist, dort geschieht. Aber Jesus sagt, ich komme vom Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. hatten gerade seit gestern noch auf Facebook eine Diskussion, da hat sich dann eine Zeugin Jehovas in indoktrinierter Weise auch dazu geäußert. Die sind natürlich getrimmt, ihre persönliche Zeugensicht zu vertreten, bringt auch die Diskussion leider nicht allzu viel. Denn wenn die Leute die Wahrheit nicht erkennen wollen, man kann es niemandem aufnötigen. Allerdings gerade an dieser Stelle doch nochmal zwei, drei Aspekte, die es ganz eindeutig sagen, die auch Zeugen überzeugen sollten, wenn sie denn offene Ohren und Herzen hätten. Gerade in der Adventszeit, sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, reitend auf dem Füllen der Esel in Sacharja 9, Vers 9. Da ist eindeutig von Jahwe die Rede. Wir haben viele alttestamentliche Stellen, die eindeutig von Jahwe reden und die Jesus eindeutig auf sich bezieht und die eindeutig in Jesus erfüllt sind. Zeigt, dass bei allem Geheimnis der Dreieinigkeit von Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, der Vater und der Sohn eben eins sind. Wenn Jesus es duldet, dass Menschen vor ihm niederfallen und ihn anbeten, dann duldet er göttliche Verehrung, die nur dem Vater, die nur Jahwe zukommt. Engel lehnen das grundsätzlich ab. Deshalb kann Jesus niemals ein Engel sein. Ganz interessant, ich habe an anderer Stelle schon darauf hingewiesen, oft sehen wir es in Geschichten, die 10 Aussätzigen. Wir kennen die Geschichte. 10 Aussätzige kommen zu Jesus. Jesus sagt, geht nach Jerusalem in den Tempel, stellt euch den Priestern vor. Den gehen alle 10 los, alle 10 stellen unterwegs fest, Aussatz verschwunden, wir sind rein geworden. 9 gehen weiter nach Jerusalem zum Tempel, um sich dort am Haus Jahwes, wie es die Gebote Gottes sagen, vorzustellen. Einer kehrt um. Jetzt kommt der Punkt, der auch für die Zeugen Jehovas ganz interessant und wichtig wäre. Den haben die vermutlich nie nachgedacht. Einer kehrt um. Und wenn Jesus jetzt nicht Jahwe selbst wäre, dann müsste Jesus diesem einen sagen, was suchst du hier? Du bist ja doch völlig fehl am Platz. Ich habe dich zwar gesund gemacht, als Instrument Gottes, aber du sollst doch zu Jahwe nach Jerusalem und dort dich vorstellen und dort Jahwe Dank, Opfer und Ehre bringen. Dass Jesus diesen einen, der nicht nach Jerusalem zum Haus Jahwes geht, sondern zu ihm kommt, lobt und fragt, ja, was ist mit den anderen? Ist nur einer gesund geworden? Warum geben wir nicht alle die Ehre? Das wäre absolut gotteslästerlich, dieses Verhalten Jesu, wenn er nicht Jahwe selbst wäre. Und das ist ja auch der interessante Punkt, haben die Zeugen sicher auch nie nachgedacht. Weshalb erzürnen die Juden über Jesus? Weshalb liefern sie ihn den Römern aus? Was ist der zentrale theologische Knackpunkt? Menschlich haben Neid und andere Dinge eine wichtige Rolle gespielt, aber sie haben einen einzigen zentralen theologischen Knackpunkt, weshalb sie diesen Jesus aus Bethlehem nicht akzeptieren können, weil er Sünden vergibt. Weil er Anbetung duldet. Und Sünden vergeben, sagen sie völlig richtig, Sünden vergeben kann allein Gott. Was maß dieser sich an? Er macht sich selbst zu Gott. Ist gotteslästerlich. Es gibt nur einen Gott, Jahwe. Und dieser Jesus, der macht sich selbst zu Gott. Das ist der zentrale Punkt, weshalb sie ihn ablehnen. Er macht sich selbst zu Gott. Müssten die Zeugen Jehovas mal drüber nachdenken, einen Jesus, wie sie ihn haben, mit dem hätten die Juden bequem, problemlos leben können. Der irgendein Engel, irgend so was Komisches da oben noch ist, aber nicht Gott selbst, mit dem hätten die leben können. Aber mit einem Jesus, der sich selbst zu Gott macht, mit dem konnten die Juden nicht leben. Und das ist eben der Punkt. Es gibt alle möglichen Religionsstifter, die behaupten, was von Gott zu wissen. Keiner hat gesagt, ich komme von Gott, aus seinem Reich, und keiner hat gesagt, ich selbst bin Gott. Das ist die Einzigartigkeit Jesu. Der einzig geborene Sohn Gottes. In Jesus ist Gott selbst zu uns gekommen. Davon hat die Welt sonst nie gehört. Und Jesus, das ist eben auch nicht einer, der uns sagt, wie wir dem drohenden Gericht Gottes entkommen können. Jesus ist der, der für uns das Gericht Gottes getragen hat. Und Jesus ist nicht einer, der uns sagt, wie wir Versöhnung finden können. Jesus ist unsere Versöhnung. Und das ist jetzt wiederum das Problem der Zeugen Jehovas. Deshalb haben die keine wirkliche Versöhnung mit Gott und keine wirkliche Erlösung, weil sie den biblischen Jesus nicht haben. Sie haben ein falsches Abziehbild gemacht, nach ihren eigenen Gutdünken und diesen fatalen Lehren dieser Wachturmgesellschaft. Und weil sie keinen Jesus haben, der der Sohn Gottes ist, der eine vollkommene Erlösung für alle Menschen am Kreuz vollbringen kann. Deshalb müssen sie selber raus, der Wachturmgesellschaft einen Haufen Geld in den Rachen schmeißen und sollten darüber nachdenken, wo dieses Geld alles geblieben ist. Es müssen irrsinnige Beträge sein, die da seit der Gründung dieser Gesellschaft zusammengekommen ist. Wo sind die alle geblieben? Aber viel schlimmer als die Frage des Geldes, das vergeht, ist die Frage ihres Heils, ihrer Seelen. Weil sie keine Erlösung haben in Jesus, müssen sie raus, ihre Wachturmzeitschriften verteilen, Leistungen erbringen, weil Jesus ein bisschen was zu ihrer Erlösung beigetragen hat, aber sie nicht vollbracht. Nur ein Jesus, ein Erlöser, der wahrer Gott zugleich ist, nur dessen Leben hat ein solches Gewicht, hat einen solchen Wert, dass es als Gewicht in die Waagschale geworfen werden kann. Für alle Milliarden Menschen, die auf dieser Erde jemals gelebt haben und noch leben werden. Anders kann es nicht funktionieren. Und deshalb hängt alles ganz und gar an Jesus. Und zwar nicht an irgendeinem Jesus, sondern eben am Jesus der Bibel, der wahre Mensch gewordene Gott ist. Und deshalb ist auch das bekannte Büchlein von Wilhelm Busch überschrieben, die meisten von euch werden es kennen, Jesus, unser Schicksal. Predigtsammlung mit hervorragenden Predigt von Wilhelm Busch habe ich oft verteilt. Jesus, unser Schicksal. Weil sich allein an Jesus und am rechten Verständnis von Jesus, am rechten biblischen Verständnis, unser Schicksal, unsere Zukunft entscheidet. Jesus allein ist das Leben, alle andere Wege führen in die Hölle. Es hilft nicht, dass wir an irgendetwas glauben. Nur der Glaube an Jesus rettet. Es genügt nicht, dass wir irgendeinen Glauben haben. Wilhelm Busch, der war ja, hatte mal ziemliche schnodderige Schnauze manchmal, hat gesagt, ja, manche glauben, 2 Pfund Rindfleisch geben eine gute Suppe. Aber dieser Glaube rettet nicht. Ich vermute auch, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben. Ja, aber wir müssen den richtigen Glauben haben. Schließ ab mit dem praktischen Beispiel. Stellen wir uns vor, Freunde von uns haben ein Ferienhäuslein in Spanien. Jetzt haben die uns gesagt, da könnt ihr auch mal Urlaub machen. Pfingstferien ist noch nicht so heiß oder Osterferien vielleicht noch besser. Okay, haben wir gesagt, wir fahren dahin. Kommen vorher noch mal bei ihnen vorbei mit einem vollgeladenen Urlaubswagen. Essen noch mal kräftig zusammen, lassen uns alle Anweisungen für das Häuslein geben, wie die Lüftung, die Klimaanlage und alles andere drum und dran funktioniert. Jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel. Die Frau ruft Franzl, der Kleine links unten im Kästchen mit dem grünen Anhänger, das ist er doch. Der Franzl unwirsch wischt sich den Bierschaum vom Mund, ihn hungert nach einer Verdauungszigarette, knurrt vor sich hin, ja, gib ihnen den, wird schon passen, Hauptsache Schlüssel. So machen wir uns also auf den Weg. Spanien ist eine ordentliche Strecke, vielleicht 12, 15 Stunden in der Hitze, erschöpft von der langen Fahrt. Aber jetzt sind wir da. Auto ausladen, erstmal rein ins kühle Haus, Füße hochlegen, Siesta machen. Meine liebe Frau holt einen Schlüssel, der Kleine von links unten, im Kästchen mit dem grünen Anhänger, wird schon passen, Hauptsache Schlüssel. Wer wird das schon so eng sehen? Sieht eh einer fast aus wie der andere. Aber passt nicht. Was jetzt? Tür eintreten, kräftiger Mann mit der Schulter rennt 3-mal dagegen. Die Tür zum Ferienhäuschen in Spanien lässt sich vielleicht mit einem kräftigen Fußtritt eintreten, wissen wir nicht. Die Tür zum Himmel lässt sich garantiert nicht eintreten. Der falsche Schlüssel ist im entscheidenden Augenblick so gut wie gar kein Schlüssel. Ich kann 500 Schlüssel dabei haben. Ich kann 5000 Schlüssel dabei haben. Wenn nicht der richtige dabei ist, nützen mir die 5000 alle nichts. Der falsche Glaube ist im entscheidenden Augenblick so gut wie gar kein Glaube. Jesus hat gesagt, er wird uns die Wohnung bereiten im Reich des Vaters. Eines Tages, stellen wir uns vor, eines Tages werden wir vor der Tür unserer himmlischen Wohnung stehen. Da steht euer Name drauf. Aber die Tür ist zu. Jetzt kommt alles drauf an, dass ihr den richtigen Schlüssel habt. Dass wir irgendeinen Schlüssel haben, reicht nicht. Wir brauchen den richtigen. Sonst bleiben wir nämlich draußen. Und das möge keinem von uns passieren. Amen.